Federführend, der Podcast von Zimmermann Editorial.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Federführend, dem Podcast von Zimmermann Editorial. Hier sitzen wie immer Lutz Zimmermann, das bin ich.
Und Caroline Diehl, das bin ich.
Das ist die Caro. Und heute reden wir über Informationsflut. Ich bin ja immer derjenige in diesem Podcast, der die Sätze beginnt mit Wörtern wie früher oder damals oder als ich so jung war wie du, Caro. Da war das so und so.
Long, long ago.
Long, long ago. Und jetzt bei dem Thema Infoflut, da ist mir auch wieder irgendwie sofort eingefallen, wie das früher und damals eigentlich war. Und als ich so alt war wie du und in der Kommunikationsbusiness groß geworden bin, da war das so, dass wenn wir Mitarbeiterbefragungen gemacht haben in Unternehmen, in jedem Unternehmen immer die Antwort kam, wir haben zu wenig Information, wir wünschen uns mehr interne Kommunikation. Und es war immer so, wenn wir Mitarbeitermagazine zum Beispiel gemacht haben, damals gab es ja noch gedruckte Mitarbeitermagazine in vielen Unternehmen, dann war uns immer klar, das lesen alle. Das ist immer irgendwie ein Event, je nachdem, was es für eine Titelgeschichte ist, wer da auf dem Titel ist. Mhm. Wenn ein Interview mit dem Vorstand drin ist, das wird jeder lesen, das wussten wir. Und wir wussten auch, wenn wir einen Brief oder eine E-Mail von einem Vorstand irgendwie verschickt haben, das passierte viermal im Jahr, das wird auf jeden Fall jeder lesen. Es war also überhaupt kein Problem für die interne Kommunikation, auch selbst Themen zu setzen, wenn man große Change-Prozesse hatte, den Leuten das zu erklären. Da gab es irgendwie 2, 3 Kanäle, manchmal auch nur einen. Über den hat man das gespielt und das kam auf jeden Fall bei den Leuten an. Es war einfach, diese Themen zu setzen. Es war auch einfach, Führungskräfte zu briefen auf ein Thema hin und dafür zu sorgen, dass die gut als Multiplikatoren wirken, die also irgendwie sprechfähig zu machen. Also Kommunikation war damals, immer wenn die stattgefunden hat, war das echt ein Ereignis. Und es war klar, das wird wahrgenommen und da wird nachher auch drüber gesprochen. Das wird wirken. Und dann kam die Digitalisierung. Und mit der Digitalisierung kam das große Versprechen und die Chance, dass man die Menschen da jetzt viel schneller erreichen wird. Und dass man sie auch erreichen kann, unabhängig davon, wo sie arbeiten. Also ob sie zum Beispiel im Büro arbeiten oder in der Produktion oder draußen im Vertrieb. Die hat man ja sonst nicht erreicht. Leute, die unterwegs waren zum Beispiel. Jetzt konnte man die erreichen. Und man konnte die auch mit ganz neuen Formaten erreichen. Mit Videos auf einmal oder mit Podcasts mittlerweile. Und Revolution, man konnte sogar mit denen in Dialog treten. Was ja früher nur, ja, Wahnsinn.
Ja, das ging ja früher nur, irgendwann war das mal neu, ja.
Ja, das ging früher nur auf Events, wenn du so Mitarbeiter-Events gemacht hast. Dann konntest du mal mit denen in Dialog. Ansonsten war das nicht möglich. Jetzt wurde das auf einmal möglich und zwar jeden Tag, wenn man wollte. Und schlimmer noch, man konnte mit den Leuten ja nicht nur sprechen, man konnte denen ja selbst sogar die Möglichkeit geben, auf diesen digitalen Plattformen, die man bereitstellt, dass die da selbst senden und von sich erzählen oder von ihrer Arbeit erzählen. Also tolle, schöne neue Welt, tolle, super, super möglich.
Der Traum aller Kommunikatoren.
Ja, traumhaft. So, das Ergebnis heute, vielleicht leicht übertrieben, aber dafür stark anschaulich. Wir hören es immer wieder, wir dringen nicht mehr durch. Wir kriegen unsere Themen auf einmal nicht mehr gesetzt. Wenn wir heute Mitarbeiterbefragungen machen, dann sagen die Mitarbeiter, lasst uns in Ruhe, ihr nervt uns. Es ist too much information, too many channels. Wir sind überfordert. Wir haben eine Kakophonie von Newslettern, von Videos, von Podcasts, von Social Walls, Webmagazinen, Intranet-News, Micropages. Und all das, was die Digitalisierung uns versprochen hat, funktioniert irgendwie nur so in Grenzen. Und was wir hier erleben, passt alles so wunderbar unter die Headline: die Geister, die wir riefen. Deswegen heute das Thema, die Infoflut. Und ich glaube, Caro, du bist zwar jünger als ich, deutlich jünger, aber die Geister dieser Infoflut,
die kennst
du
auch.
Die kennst du auch, oder?
Die suchen mich auch auf jeden Fall heim, ja. Ich hatte tatsächlich neulich ein ganz lustiges Erlebnis. Ich habe festgestellt, dass ich neuerdings eine, eigentlich habe ich es gar nicht persönlich festgestellt, sondern mich hat ein Kollege draufgebracht, dass es immer so tolle Mails von Microsoft gibt, die bei einem im Outlook Eingang, Posteingang landen. Und zwar der monatliche Digest. Und habe ich immer weggeklickt, dachte, keine Ahnung, Spam, Werbung, wie auch immer, ne, kann ich direkt löschen. Und da meinte aber der Kollege, nee, guck dir das mal an, das ist ganz witzig, die analysieren dir so deine Arbeitszeit, wie du die verbracht hast und oh wie Gott. Du, was du gemacht hast und so. Habe ich da drauf geklickt, so, und dann kam da eine Analyse und da wurde mir genau ausgespuckt, dass ich in den letzten 4 Wochen zum Beispiel 186 Mails geschrieben habe und 4044 Mails gelesen habe, wo ich mir erstmal dachte, wow, okay.
Ja, dass du die gelesen hast, kann das der Digest doch eigentlich gar nicht.
Ich habe sie geöffnet.
Du hast sie geöffnet.
Der hat die wahrscheinlich nicht durchanalysiert, ob ich den komplett von hinten bis vorne durchgelesen habe. Aber ich habe sie auf jeden Fall angeklickt und nicht direkt weggeklickt.
Horror.
Oder gelöscht. Und das war für mich auch irgendwie so ein Moment, wo ich mir so dachte, weil diese Empfindungen hat man ja privat irgendwie sehr häufig oder ich auf jeden Fall, dass dauernd irgendwie was reinkommt und dauernd kommt eine Push-Nachricht oben und irgendwie auf dem Handy noch und dann klingelt es hier und dann kommt noch mal eine Mail und dann liegen aber eigentlich noch 10 Mails da, die man noch gar nicht angerührt hat. Und von den ganzen Push-Nachrichten auf dem Handy mal ganz zu schweigen, stelle ich eigentlich von vornherein ein, dass keine App mehr irgendeine Erlaubnis bekommt für eine Push-Nachricht, weil ich weiß schon, das überfordert mich sowieso nur. Und ich glaube, dass das dieses, was man halt im Privaten hat, man eben in dem Arbeitsumfeld offensichtlich auch hat und dass diese Mail von Microsoft dafür eigentlich ja nur ein ganz guter Beweis ist, weil offensichtlich gibt es da einen Bedarf, dass dann Microsoft so eine Analyse für einen macht und einen, die weisen einen dann nämlich auch direkt darauf hin, machen Sie doch mal eine Kommunikationspause. Oder hier haben Sie denn so und so viel Zeit als Fokuszeit eingeplant, wo man eben nicht mal eine Mail geöffnet hat, sondern an seinen Aufgaben irgendwie arbeiten sollte.
Früher übrigens, ne, so ein Begriff wie Kommunikationspause. Seit wann gibt es diesen Begriff? Den gab es früher noch nicht, Kommunikationspause.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall was sehr Gegenwärtiges.
Ja.
Nee, genau. Und deswegen, das ist so meine persönliche Erfahrung mit dem Thema Informationsflut und auch das, was ich mitbekomme. Und ich habe dann natürlich, als wir uns darauf festgelegt haben, dass wir das als Thema mit in den Podcast nehmen wollen, mal auch ein bisschen recherchiert und festgestellt oder eine Analyse gefunden von der Medienfirma, US-Medienanalysefirma Nielsen. Die haben verglichen, wie sich eben so der Konsum von Inhalten über die letzten 100 Jahre tatsächlich entwickelt hat. Also sie haben Zahlen von 1920 genommen, da kam man auf 2 Stunden am Tag. Vermutlich haben die Leute da dann irgendwie ein bisschen Radio gehört und Zeitung gelesen. Und heute sind es 11 Stunden.
11 Stunden.
11 Stunden, ja. Und ich glaube, 11 Stunden bin ich überhaupt nur anwesend, wirklich. Irgendwo aufnahmefähig. Also es ist irgendwie total Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Ja.
Wenn du dann noch überlegst, wie viele Stunden Menschen in irgendwelchen Meetings verbringen, fragst du dich, wann sie noch produktiv arbeiten. Wenn sie im Grunde noch dabei sind, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten.
Ja, genau. Genau, und deswegen ja total diese gegenwärtige Frage, wie erreiche ich meine Mitarbeitenden eigentlich noch? Wie dringen wir irgendwie durch diese ganze Flut von Inhalten und Informationen durch?
Ja, wir haben alle das Gefühl, dass wir irgendwie nur noch hinterherlaufen. Ich glaube, ich muss immer wieder früher und damals sagen, aber ich habe lange Zeit in meinem Berufsleben das Gefühl gehabt, irgendwie ich bin gut auf dem Laufenden irgendwie. Ich weiß, was ich wissen muss. Und diesen Microsoft Digest bekomme ich nur nicht, aber ich habe eigentlich ständig das Gefühl, ich laufe hinterher, weil ich natürlich auch immer diesen roten Bämbel da an meinem Outlook sehe, wie viele Mails habe ich noch nicht geöffnet oder in WhatsApp oder auf anderen Kanälen, Newsletter, die ich bekomme und mir noch nicht angeguckt habe. Und ich habe immer das Gefühl, ich laufe hinterher und bin nicht auf dem Laufenden, obwohl ich natürlich viel, viel mehr konsumiere, als ich das früher gemacht habe.
Ja. Ja, das, genau. Von dieser Empfindung heraus, von den Erfahrungen heraus, die wir irgendwie auch mit unseren Kunden gemacht haben, dann eben die Überlegung, das jetzt hier im Podcast aufzugreifen. Und wir wollen unserer klassischen Struktur mit Theorie und Praxis etwas treu bleiben und haben auch diesmal uns erstmal jemand gesucht, der uns theoretisch in das Thema ein bisschen einführt. Das war diesmal Annika Picher. Sie ist Arbeitspsychologin und hat für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zum Thema Informationsflut intensiv geforscht und dabei auch mit vielen Unternehmen und Organisationen dazu gesprochen. Und im Praxisteil wollten wir ein Best-Practice-Beispiel aus dem Unternehmen heranziehen. Und da hat uns die Frau Katharina Teger ein paar Fragen beantwortet. Die ist verantwortlich für die interne Kommunikation bei Siemens. Theorie-Teil soll ich einfach direkt loslegen?
Würde ich mal sagen. Rein in die Theorie.
Machen wir das. Okay, also erstmal Theorie. So. Frau Picher hat mich dann erstmal aufgeklärt, dass der Begriff Informationsflut eher schwierig ist und unpassend, weil das eben ein sehr subjektiver Begriff ist. Also jeder empfindet ja eine Flut, eine Überlastung an einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Also das kann man ja gar nicht so verallgemeinern. In der Arbeitspsychologie spricht man daher von Informationsüberlastung. Die beschreibt, dass jemand durch ein zu viel an Informationen kognitiv mit der Informationsverarbeitung überlastet ist. Wie genau sich das dann am Arbeitsplatz eines Mitarbeitenden zeigt, dafür hat mir Frau Picher mal eine typische Situation erklärt.
Wir können eigentlich sagen, wir haben eine Datenflut und einen Informationsmangel. Denn Flut und Mangel schließen sich nämlich leider eigentlich gar nicht aus. Das heißt, wir bekommen zwar immer mehr, aber ganz häufig ist es so, dass wir gar nicht mehr bekommen von dem, was wir tatsächlich brauchen, um unsere Arbeitsaufgabe zu erledigen. Nämlich danach suchen wir ganz viel im Arbeitskontext. Das, was wir erhalten, sind ganz häufig irrelevante Daten, die irgendwo umherschwirren im Unternehmen und dazu führen, dass wir in einem großen Datenwust eigentlich die für uns relevanten, also für die Arbeitsaufgabe relevanten Informationen heraussuchen müssen. Und dieses ständige Filtern und Suchen, das Priorisieren, das Entscheiden, was ist jetzt wichtig, was brauche ich aber auch nicht, das ist eigentlich das, was ganz stark dazu beiträgt, dass wir Informationsüberlastung im Arbeitskontext auch erleben.
Ja, das Hinterherlaufen, was du meinst, ne? Filtern, ja. Sondieren, irgendwie erstmal scannen, was ist überhaupt da und dann darf, also dann kannst du ja erst anfangen zu bestimmen, was überhaupt wichtig für mich. Da hast du aber schon so viel konsumiert, was eigentlich unwichtig ist für dich, bis du das rausgefiltert hast.
Ja, respektive, ich habe das Gefühl, was ich eben schilderte mit meinen ganzen Newslettern und Magazinen und Zeitungen und Webmagazinen, die ich ja auch irgendwie alle bekomme und das Gefühl habe, ich muss die alle lesen. Ich schaffe es natürlich nicht, von der Zeit her, die alle zu lesen, führt automatisch dazu, dass ich die alle nur noch so komisch überfliege. Aufmerksamkeitsspanne, haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, die sinkt immer weiter. Nach 5 Sekunden klickt man schon wieder weg und wäre ich 7 Sekunden dran geblieben, hätte ich vielleicht die Information bekommen, die ich gesucht habe. Aber so weit komme ich gar nicht mehr, weil ich das nur noch so screene irgendwie, aber gar nicht mehr wirklich aufnehme und wahrscheinlich konsumiere ich mehr Medien than ever, aber es dringt irgendwie in mich selbst einfach gar nicht mehr rein. So geht es dann wahrscheinlich auch vielen Mitarbeitenden bei den internen Medien und Kanälen.
Genau, also das Grundproblem, denke ich, lässt sich eigentlich ziemlich gut auf eine Formel runterbrechen. Und zwar, wir haben zu viele Inhalte und der Fokus auf das Relevante fehlt. Also man muss einfach permanent selbst entscheiden, was ist wichtig und was ist unwichtig. Natürlich auch für mich ganz persönlich, das ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich oder von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich. Und die Ursachen da drin liegen vor allem darin, dass, das hast du vorhin auch schon mal angerissen, es reden jetzt irgendwie alle mit. Alle sind auf einmal Sender, jeder kann irgendwie seine Meinung 24/7 auch noch mit zum Besten geben und es kommen dauernd neue Kanäle dazu, die auch jeder direkt irgendwie bedienen will. Auch problematisch ist, dass wir dadurch sehr viele parallele Medien haben. Also Frau Picher hat von parallelen Medien gesprochen, weil natürlich nicht das eine das andere ablöst. Es ist nicht so, dass wir, nachdem wir vielleicht einen schönen Ersatz für die Mails gefunden haben, den wir jetzt chatten können mit den Kollegen, das Chat-Tool benutzen. Wir schreiben trotzdem immer noch Mails. Ja. Das heißt, es kommt einfach immer mehr an neuen Medien dazu, die parallel von uns noch benutzt werden und nicht. Vielleicht wäre es da auch schlau, das eine oder das andere zu ersetzen.
Ja, und führt in der internen Kommunikation ja zu teilweise recht ernüchternden Ergebnissen. Ich habe eben gesagt, wenn wir früher ein Mitarbeitermagazin gemacht haben, dann konnten wir eigentlich davon ausgehen, das werden alle lesen oder die meisten werden das lesen. Die es nicht lesen, denen wird vielleicht erzählt, was sie gelesen haben. Aber wir hatten da eine hohe Wahrnehmung der internen Kommunikation. Und heute, News, Stories, Videos, egal was es ist, die werden irgendwie nur noch, ich sag mal, mittelmäßig beachtet. Es gibt ernüchternde Klickzahlen, auch ernüchternde Dialogzahlen, mit denen interne Kommunikation zu kämpfen hat. Und selbst wenn der CEO mailt oder einen Brief verschickt oder ein Video aufnimmt, heißt das noch lange nicht, dass sich das jeder anguckt. Selbst da gibt es mittlerweile sehr ernüchternde Klickzahlen. Kann natürlich auch immer mal an der Qualität des Contents liegen, dass man sagt, der hat uns irgendwie eh nichts zu sagen. Mhm. Aber es ist schon ein echt bemerkenswertes und ich finde ein besorgniserregendes Phänomen, das wir ja nicht nur aus einem Unternehmen kennen, sondern aus mehreren.
Spannende ist ja natürlich, dass es zum einen ja die interne Kommunikation von dieser Entwicklung hin zur Informationsflut irgendwo ein Opfer ist, weil, wie du vorhin meintest, man hat das Gefühl, man dringt gar nicht mehr durch, man muss irgendwie dagegen ankämpfen, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse Schuld daran logischerweise selber trägt. Und wir beobachten das auch ganz häufig. Es gibt eigentlich ist irgendwie ja doch allen klar, was man machen müsste. So, less is more ist ja so eine Formel, die man dauernd eigentlich hört und die man auch nicht erst seit gestern hört. Trotzdem hält sich irgendwie keiner dran. Und dann wollte ich von Frau Picher wissen, ja, warum fällt es denn den Unternehmen eigentlich so schwer, sich daran zu halten?
Was ich oft sehe, ist, dass es zum einen eine Angst gibt, dass die Themen, die man dann tatsächlich gerne auch verbreiten möchte, dass die nicht gesehen werden oder nicht gehört werden, wie auch immer. Dass diese Angst besteht und dass man dadurch auch viel, viel mehr Beiträge zu einem Thema teilt, als eigentlich nötig wäre. Früher war es vielleicht an der Pinnwand ein Aushang. So, und dann wusste man, die Leute gehen vorbei und es erweckt irgendwie Aufmerksamkeit und im besten Fall bleiben sie stehen und lesen sich das durch. Heute schickt man vielleicht 3, 4, 5 Beiträge, um sicherzugehen, dass sie über irgendeinen Kanal diese Informationen irgendwie wahrnehmen. Auf der anderen Seite ist ein Grund auch, dass es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten mit den digitalen Medien gibt. Und jedes Unternehmen möchte natürlich auch recht modern sein. Das heißt, man versucht natürlich auch möglichst viel von dem, was angepriesen wird, was man hört, was andere Organisationen verwenden und ja auch ganz, ganz viel verlockende Angebote jetzt auch gerade in der Softwarebranche ja auch oder in der IT-Branche ja auch vorhanden sind.
Ich finde das total spannend, dass sie davon spricht, dass wir so eine Art angstgetriebene Kommunikation haben in den Kommunikationsabteilungen. Dass nicht mehr der Wunsch zum, also schon natürlich der Wunsch zum Informieren da ist, aber dass der immer begleitet wird von dieser Angst, mich hört irgendwie niemand mehr. Und ich muss auch auf jeden Fall bei den neuen Medien und was alles auftaucht, TikTok oder wie auch immer, mitfahren, sonst verpasse ich irgendwie den Zug.
Ja, das ist ja nicht nur bei der internen Kommunikation der Fall, sondern jetzt können ja wirklich alle senden. Das sind auch Vorstände oder Leute aus dem zweiten Level des Managements, die sagen, ja, ich muss jetzt auch auf LinkedIn und ich muss jetzt auch einen eigenen Podcast machen oder ich muss für meinen Bereich auch den eigenen Newsletter machen. Also auch die haben ja irgendwie das Bedürfnis, jetzt eigene, ja, selbst irgendwie zu senden. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist fast wie so bei Influencern auf Instagram, wo man meint irgendwie, die haben selbst für sich das Gefühl, ich existiere nur, wenn ich poste. Ich poste, also bin ich. Und so ist das auch bei vielen im Top-Management, die jetzt eben meinen, über eigene Kanäle hin immer weiter kommunizieren zu müssen, auf LinkedIn. Alles, was sie schon mal woanders irgendwie kommuniziert haben, auch nochmal auf LinkedIn zusätzlich zu posten, was sich ja mittlerweile auch wie ein zweites Facebook irgendwie entwickelt, sagen schon viele. Also das ist eine besorgniserregende Entwicklung, dass Führungskräfte ja hier schon teilweise gleiche Phänomene an den Tag legen, wie man die von Influencern auf Instagram beobachtet. Irgendwie, ich muss hier auch stattfinden und das habe ich am besten selbst in der Hand und deswegen bastel ich mir jetzt einen eigenen Kanal, über den ich das tue. Und wenn das 10 Führungskräfte machen und die interne Kommunikation hat zusätzlich noch ihre Kanäle, dann wird es halt irgendwann zu viel.
Ja, ich glaube, da ist nämlich schon mal der erste Schritt, dass man sich das bewusst macht, dass man so eine davon nicht frei ist, von dieser Angst, nicht gehört zu werden. Und wenn man da so ein bisschen schon mal den Schritt zur Selbstreflexion ist, der erste Weg zur Besserung, dass man da schon mal, dass es gut ist, da anzufangen.
Ja, ist auch interessant, gerade beim Thema Dialog. Ich hatte eben eingangs gesprochen, es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, auch schöne Dialogtools in Stellung zu bringen, Unternehmen, und darüber den internen Dialog zu fördern. Das klappt aber eben auch nicht immer, weil sich Mitarbeiter intern halt nicht grundsätzlich irgendwie gerne äußern. Viele halten sich eben auch gerne zurück. Und wenn es dann auf einmal ein neues Dialogtool gibt, dann gibt es Unternehmen, die sagen, ja, dann versuchen wir es jetzt mal mit dem neuen Dialogtool. Dann wird ein zweites Dialogtool. Dann wird es bestimmt besser, aber es wird dadurch eben nicht besser.
Nee, weil meistens ist es dann eher die grundsätzliche Struktur, an der es fehlt.
Genau.
Ja, das heißt, die Lösung kann ja eigentlich nur sein, sich wirklich mal auf das Less is More zu besinnen und radikal zu reduzieren, und zwar vor allem Kanäle und Inhalte eben aber auch. Das heißt, was sich die interne Kommunikation, aber auch grundsätzlich das ganze Unternehmen eigentlich fragen muss oder sich fragen sollte, ist, was brauchen wir wirklich und was brauchen unsere Mitarbeitenden wirklich? Und das ist, das hatten wir vorhin auch schon, eben sehr individuell auf jeden Mitarbeiter zutreffend unterschiedlich. Das heißt, wichtig wäre, dass man sich da seine Zielgruppen definiert. Und da fand ich auch ganz spannend, als es um Zielgruppen ging im Gespräch mit Frau Piecher, ging es auch darum, dass man natürlich klar so eine klassische Einteilung erstmal hat in vielen Unternehmen, Blue Collar, White Collar, wer arbeitet draußen, wer arbeitet drinnen am Schreibtisch, so Sachen, aber dass man das natürlich auch noch viel weiter ausdifferenzieren kann oder auch mal in andere Sphären irgendwie denkt. Also sie hat da das Beispiel gebracht, ja, Mitarbeiter mit Familie, wenn es jetzt um Kinderbetreuung geht, das interessiert mich als, mich würde das jetzt persönlich zum Beispiel nicht interessieren, weil ich habe keine Kinder. Dafür brauche ich dann auch keine Informationen. So. Aber ganz viele andere, die Familie haben, wahrscheinlich auch ein Riesenproblem während Corona, als das die ganze Zeit hin und her ging mit Lockdown und Homeschooling und wie auch immer, die hatten ein Riesenbedürfnis und einen Riesenbedarf nach Informationen, was das anging. Und wenn man da schon mal ausdifferenzieren kann, wir sprechen jetzt nur die Leute an, die Familie haben und die anderen bekommen das nicht mit, dann hat man da schon mal einen guten Schritt getan. Und so kann man eben so seine Merkmale festlegen, anhand derer man wirklich eine sehr genaue Zielgruppenanalyse macht und sich darauf hin für die wenigen Kanäle entscheidet, die sinnvoll sind und diese auch passgenau auf das Unternehmen hinzuschneidert. Ja. So, ja. Also, dass man vielleicht irgendwie Newsletter für bestimmte Zielgruppen macht und natürlich kann man auch viel durch heutzutage Algorithmen, KI und so einstellen, dass direkt Sachen rausgefiltert werden und nur an die Leute gehen, die das auch wirklich interessieren sollte von ihrem Background her. Das kann man sich ja super zunutze machen. Man muss es nur machen. Ja. Wenn man es nicht macht, dann wird es schwierig.
Ja. Nein, das ist ja in der Tat der Vorteil der digitalen Kommunikation. Und das hat das digitale Zeitalter ja auch dem Analogen wirklich voraus, dass ich die Möglichkeit habe, Kommunikation immer weiter zu individualisieren. Und ja, das müssten Unternehmen viel stärker nutzen.
Was dann aber wichtig ist, wenn man sowas einführt, ne? Also wenn man sich halt dafür entscheidet, so ein digitales Tool zu nutzen und das dann auch passgenau zuschneidet und sowas, dass man dann auch die Mitarbeiter mitnimmt bei dem Prozess, wenn man das einführt, dass man denen das dann nicht hinknallt und sagt, so, hier habt ihr das mal und jetzt, guck mal, ihr könnt ja auch ganz toll irgendwie Dialoge führen und kommentieren und so, weil dann wird es sehr schnell sehr wild.
Ja, zumal die sind ja sowieso schon überfordert, also deswegen unnötig, jetzt sie mitzunehmen.
Ja, und ich glaube, die Richtung sollte weniger sein, sich daran zu orientieren, was jetzt zum Beispiel in sozialen Medien im privaten Gebrauch befindet. Wir wollen eigentlich kein zweites Facebook oder kein zweites Instagram, brauchen wir nicht. Ich glaube, da haben wir alle schon genug zu tun im Privatleben, sondern wir wollen was uns halt bei der Arbeit unterstützt, so, und was uns beim Kommunizieren und beim Informieren über unseren Betrieb irgendwie hilft. Und da macht es dann schon Sinn zu sagen, was von den Informationen, wer darf denn überhaupt schreiben, wie sollte ich schreiben, auch eine bestimmte Etikette zu haben, was muss ich lesen, was muss ich nicht lesen, dass man da einfach den Mitarbeitenden auch erstmal eine Schulung gibt, zum Beispiel, wie wollen wir eigentlich dieses Tool nutzen, damit es für uns auch wirklich was bringt und es nicht einfach nur aus reinem Selbstzweck da ist.
Ja, das ist in der Tat etwas, ich nutze ja gerne den Satz, irgendwie die Technik ist schneller als der Mensch und habe tatsächlich das Gefühl, dass wir hier in der Vergangenheit immer wieder auch Teile von Belegschaften überfordert haben mit der Geschwindigkeit, in der wir auch digitale, nicht nur digitale Tools, sondern vor allen Dingen digitale Kommunikation eingeführt haben und ich nenne es mal analoge Kommunikation irgendwie abgeschaltet haben. Das ging teilweise, glaube ich, einfach zu schnell und die viele Menschen waren noch nicht so weit, wie die Technik war. Und dann hat man sie verloren auf dem Weg.
Ja, das sieht man auch, oder gerade dieses, dass man die dann verliert, sieht man ja auch häufig, wenn man dann wirklich mal nachfragt, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Feiert ihr eigentlich unser neues Tool oder findet ihr es total kacke?
Ja.
Da fand ich ganz spannend, ich hatte die Frage gestellt auch am Ende, wo geht denn die Entwicklung hin? Es gibt vielleicht ja so die Theorie, wenn wir jetzt kommunizieren und immer mehr Inhalte haben und konsumieren und alles, ob da nicht irgendwann so eine Art Blase platzt und wir eigentlich so drüber sind, dass wir am liebsten gar nichts mehr machen wollen, ne? Gar nichts mehr anklicken, am besten alles direkt ignorieren. Und daraufhin hat Frau Piecher gesagt,
Das ist etwas, was man bei zahlreichen Beschäftigten jetzt bereits schon merkt. Also gerade in den Organisationen, die sehr frühzeitig auch begonnen haben, gerade die sozialen Intranets, das ist so wirklich so ein Treiber auch dafür, oder so Firmennetzwerke auch aufzubauen. Da sieht man, dass viele Beschäftigte sagen, die wollen das einfach gar nicht mehr alles lesen. Die wollen ihre Arbeit machen, die wollen sich fachlich gut in ihre Arbeit vertiefen können. Sie möchten gern, dass die Kommunikation zwischen den Abteilungen gut läuft und brauchen vielleicht gar nicht dieses ganze Drumherum noch an der Stelle und wünschen sich, dass dann gebündelt, nicht jeden Tag, aber für die wesentlichen Punkte gebündelt, Informationen zugestellt werden, die man sich dann auch anschaut.
Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst, dass man, da hat man halt die Leute verloren, weil man was eingeführt hat, um es irgendwie einzuführen, aber gar nicht darauf geachtet hat, was bringt uns das jetzt und was sind die Vorteile davon, und die Vorteile offensichtlich auch den Leuten nicht gut verkaufen konnte. Wenn man da, und dann hat das eben genau diesen Effekt, dass die Leute vielleicht lieber einen radikalen Cut wollen und sagen, lass mich mit dem ganzen Krams doch mal bitte in Ruhe. Und man wird gar nicht mehr gehört.
Ja, ja, und sorgt dafür, dass mich das erreicht, was wichtig für mich ist. Das hat sie ja, glaube ich, gesagt, dieses Filtern von Relevantem. Ich glaube auch, das ist wirklich eine der Königsdisziplinen der internen Kommunikation heutzutage, dieses Kuratieren von Inhalten, auch in der Lage sein, die nochmal zu verkürzen vielleicht und sie mundgerecht darzubieten. Wir alle kennen ja das Handelsblatt Morning Briefing. Ich glaube, das war so einer der Vorreiter der Medien, wo man eben morgens um 8 Uhr mit einem Newsletter, den ich in 3-4 Minuten irgendwie durcharbeiten kann, habe ich zumindest das Gefühl, irgendwie auf dem Laufenden zu sein und gut informiert in den Tag zu geben. Ist wahrscheinlich ein trügerisches Gefühl, aber diese Form von Newslettern und von gebündelter, kuratierter Kommunikation, die haben ja mittlerweile ganz, ganz viele Medien irgendwie übernommen. Und das ist, glaube ich, ein Weg für die interne Kommunikation, sich hier nach wie vor zu behaupten und auch in der Lage sein, Themen zu setzen und Schwerpunkte zu setzen und dafür zu sorgen, dass es nicht so eine Kakophonie von, nicht nur von Kanälen, auch von Inhalten gibt.
Dass wir jetzt gerade den Begriff Content Curation, also genau, Kuratieren von Inhalten schon angesprochen hast, ist eine super Überleitung zu unserem Praxisteil.
Ah.
Weil Content Curation, wenn man dafür ein Best Practice Beispiel bei Google sucht, dann stolpert man sehr, sehr häufig über einen Kanal, der von Siemens ins Leben gerufen wurde, und zwar das sogenannte Coffee Mug. Das ist ein personalisierter Newsfeed. Über den bin ich bei meiner Recherche ganz, ganz häufig gestoßen. Und dann dachte ich mir, ja, das ist doch super. Da lässt du dir von Siemens mal erklären, was dahinter steckt und was das so toll macht. Gibt es leider so nicht mehr, habe ich dann festgestellt. Aber macht ja nichts. Siemens gibt es ja trotzdem immer noch. Und die haben das inzwischen auch nicht einfach nur abgeschafft, sondern im Prinzip eigentlich halt einfach weiterentwickelt nur. Und dann habe ich mich mit Katharina Teger zusammengesetzt. Sie ist Head of Employee and Leadership Communication bei Siemens, und mich mal über deren Strategie zur internen Kommunikation unterhalten. Und ich habe ihr erstmal von unserem Paradoxon erzählt, was wir eben in vielen Unternehmen beobachten, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie bekommen immer mehr Informationen über immer mehr Kanäle, aber sie fühlen sich trotzdem immer schlechter informiert. Und sie gefragt, woran das denn ihrer Meinung nach liegt.
Dass es den Mitarbeitenden immer schwieriger fällt, tatsächlich das rauszufiltern, was für sie wichtig und relevant ist. Und ich glaube, was sicherlich ja nochmal mit dazugekommen ist, dass wir ja auch sehr stark in Konkurrenz getreten sind mit externer Information.
Ja, den ersten Punkt, würde ich sagen, haben wir jetzt ja eigentlich schon relativ gut besprochen. Aber das zweite fand ich sehr interessant. Die externe Konkurrenz, das ist auch was wir wahrscheinlich alle kennen, dass man eben nicht nur die internen Mails hat und die internen Push-Nachrichten, sondern man hat natürlich gleichzeitig auch noch die ganzen News-Channel und LinkedIn und was es nicht sonst noch alles gibt, was ja auch noch auf einen einprasselt. Und über das bekommen wir natürlich auch Informationen zugespielt. Und da war erstmal der Ansatz bei Siemens zu schauen, wie bekommen wir denn überhaupt unsere Mitarbeiter dazu, auf unseren Content zu vertrauen und sie auf unsere Plattformen zu holen. Der Lösungsansatz war zu schauen, dass man einfach einen besseren Zugang erstmal zu den internen Informationen gibt, dass man eine bessere Informationskuratierung liefert und dass man personalisierteren Content hat. Also auch schon Punkte, die wir angesprochen hatten. Und das haben sie dann umgesetzt, indem sie eine neue Intranet-Startseite geschaffen haben. Das nennt sich Hello und ist eben genau an jeden Mitarbeitenden angepasst. Es ist aber nicht mehr so wie Coffeemarkt nur ein personalisierter Newsfeed, sondern es ist integriert auch in Organisations- und Kommunikationstools, die die Mitarbeitenden sowieso benutzen, also auch für Mailprogramme und zur Ablage von Dokumenten und sowas. Das heißt, du hast wie so eine Art digitalen Schreibtisch und hast da aber eben deine Unternehmensnews auch auf einen Blick, die dir generiert werden und eben auch personalisiert, individualisiert zugespielt werden. Plus, es gibt das auch als mobile Version, was natürlich auch nochmal eine niedrigere Hemmschwelle ist, um sich Informationen zu beschaffen, weil die Leute, die eben nicht am Schreibtisch sitzen, sich sonst wohl kaum in Intranet reinklicken werden, sondern die erreicht man eben natürlich am besten in dem, was sie sowieso die ganze Zeit dabei haben, nämlich mit ihrem Smartphone. Wie muss man sich das dann genau vorstellen? Vor allem dieser Newsfeed ist ja was, der uns dann jetzt interessiert für die interne Kommunikation, weil darüber läuft ja, laufen die Inhalte.
Ja.
Das ist aufgelegt auf Basis von einer Datenanalyse. Also die haben ihr eigenes Analytics-System, was mit einem Algorithmus analysiert, wie die Mitarbeitenden was an Inhalten konsumieren. Genau. Und daraufhin hat man drei Ebenen geschaffen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, es gibt einen Blogbereich, das heißt Ingenuity. Da können alle Mitarbeitenden Inhalte verfassen. Das könnte man, sage ich mal, so vergleichen mit LinkedIn zum Beispiel. Das ist, hat Frau Teger beschrieben, so der Ort, wo Meinung stattfindet, wo auch leichte Themen bespielt werden, wo jeder sich einfach zu Wort melden kann. Und dann gibt es den Bereich Siemens Welt. Das ist davon abgekoppelt, das ist quasi eine zweite Ebene. Und das ist der Bereich, wo nur bestimmte befugte Menschen schreiben dürfen. In der Regel sind das die Kommunikatoren von den einzelnen Standorten. Siemens hat weltweiter Konzern, die haben irgendwie 300.000 Mitarbeiter oder sowas. Und die haben natürlich immer ihre eigenen Kommunikatoren vor Ort. Und diese Kommunikatoren dürfen dann diesen Bereich bespielen mit ihren Themen. Und schließlich gibt es die Konzernkommunikation. Die haben nicht ihren eigenen Level, die bespielen diese Siemens-Welt mit, aber mit ihren globalen Themen. Und dann kann man tatsächlich sogar auch noch externen Content dazu holen, der relevant ist fürs Unternehmen, also sei es jetzt von LinkedIn oder von irgendwelchen Nachrichtenmedien zum Beispiel. Und durch sinnvolle Verschlagwortung kann man dann sehr, sehr gut da schon steuern, was wem an Inhalten angezeigt wird. Das kann zum einen eben die interne Kommunikation durch die Schlagworte, die sie gibt, und zum anderen natürlich auch der Mitarbeiter persönlich nach seinen Präferenzen gestalten, was welche Schlagworte er halt gerne vielleicht häufiger in seinem Feed hätte.
Das mit dem Externen auch mit reinzunehmen, irgendwie, das finde ich echt eine coole Nummer, weil sie sprach ja eben in dem O-Ton von so einer Konkurrenzsituation. Ne? Wir haben ja auch das, was eben draußen stattfindet, in den Medien oder in LinkedIn oder in den sozialen Medien. Das heißt, da sind die Leute einmal zeitlich abgelenkt, also in der Zeit, wo sie in Facebook oder Instagram sind, sind sie dann halt nicht auf den eigenen internen Medien. Aber sie kriegen halt auch über das eigene Unternehmen aus diesen externen Quellen viel mehr Informationen oder sie bekommen Diskussionen über das eigene Unternehmen in sozialen Medien mit. Und das auch ins Unternehmen reinzutragen, ist ja eine Aufgabe. Also ich darf ja dann die externen Kanäle nicht nur als eine Konkurrenz betrachten, sondern ich muss ja auch wissen, da findet jetzt Meinungsbildung statt, auf die ich irgendwie reagieren muss und die ich im besten Fall auch irgendwie kanalisieren muss. Deswegen finde ich das super wichtig, dass das hier mit reingenommen ist in den Feed.
Ja, ja, die Wahrnehmung halt auch, dass natürlich die Berichterstattung von außen da ist, auch über das eigene Unternehmen und so. Und gleichzeitig aber hat sie ja auch ganz klar gesagt, ist natürlich trotzdem noch, also ich habe mich dann gefragt, ist das eigentlich nicht auch an sich hinfällig denn überhaupt noch? Also, ne, wieso brauche ich noch die interne Kommunikation, wenn ich eigentlich sowieso von außen schon gesagt bekomme, was abgeht? Aber es ist trotzdem immer noch ein Bedarf da, einfach die Stellungnahme und den Hintergrund aus dem Unternehmen zu haben und die Beweggründe halt von dem Unternehmen zu erfahren. Also das ist ja schon eine Rolle, die du halt nur, das kann von außen niemand liefern, das kann man nur von innen liefern und dem muss man sich bewusst sein und das muss man auch spielen, die Karte, dass man wirklich sagt, wir müssen natürlich auch den Mehrwert liefern, den wir jetzt nur intern geben können.
Klar, das ist die ureigene Aufgabe von interner Kommunikation.
Durch diese neue Art der Kommunikation, durch diesen neuen großen, eher zentralisierten Kanal hat sich jetzt natürlich aber auch die Rolle der internen Kommunikation geändert. Und inwiefern das passiert ist, konnte uns Frau Teger auch erklären.
Mein Team nennt sich Employee Engagement. Und ich glaube, alleine schon den Wechsel von, ich nenne nicht interne Kommunikation zu hin, ich nenne mich Employee Engagement, ist ja auch schon ein eigenes oder ein anderes Selbstverständnis, das man da hat. Das heißt, wir wollen wirklich in den Dialog treten. Wir wollen unseren Mitarbeitern eine Plattform geben, auch ihre eigene Meinung zu äußern und da wirklich auch von der Sender in eine Empfängerperspektive zu wechseln, also auch zu überlegen, was wollen die eigentlich, was brauchen sie, um sich informiert zu halten und auch um letztendlich ein Stück weit sich Teil des Ganzen zu sehen.
Das finde ich den fast interessantesten Aspekt dieser ganzen Thematik. Sie spricht von dem Wechsel oder teilweise Wechsel von Sender- zu Empfängerperspektive. Und das ist etwas, das beobachte ich etwas skeptisch, muss ich sagen. In vielen Unternehmen beobachte ich etwas skeptisch, weil ich das Gefühl habe, dass hier und da so ein bisschen die ureigene Rolle der internen Kommunikation ja vielleicht nicht aufgegeben wird, aber vernachlässigt wird mittlerweile. Weil trotz aller Digitalisierung glaube ich, dass sich die Aufgabe der Abteilung interne Kommunikation hat sich ja nicht verändert. Sie ist jetzt nicht nur dafür da, eine Plattform zu geben, damit andere senden können, sondern eine interne Kommunikation ist per Definition erstmal eine unternehmerische Aufgabe. Interne Kommunikation tritt an, um eine Strategie zu erklären, um Leute in einem Veränderungsprozess mitzunehmen, um Identität zu stiften, um große Changes zu begleiten. Also wir haben im Moment Riesenthemen wie Diversity, wie Future of Work und andere, die zu großen, tiefgreifenden Veränderungen in Unternehmen führen. Und das sind Themen, wo die interne Kommunikation richtig aktiv sein muss, selbst Themen setzen muss, selbst einen Dialog in Gang setzen und auch wirklich steuern muss und nicht sich selbst überlassen darf. Und da braucht es eine super aktive interne Kommunikation, auch mit eigenen Instrumenten, mit eigenen Medien, die auch wirklich gehört werden. Und ich habe das Gefühl, dass das hier und da aufgegeben wird. Da stellt man halt so die Kanäle hin, auf denen findet was statt, auf denen dürfen alle spielen und tanzen. Und ja, ich bin da so ein bisschen der Supervisor, aber das war es auch. Aber das widerspricht dem eigentlichen Auftrag der Abteilung interne Kommunikation. Es widerspricht im Übrigen auch dem Newsroom-Ansatz, den ja viele Unternehmen verfolgen. Mhm. Man setzt ja Newsrooms ein, um Unternehmen auch um die Kommunikation themenbezogen zu managen. Also ich muss ja selbst als Unternehmen wissen, was sind denn dieses Jahr so die 5, 6, 8 oder 10 relevanten Themen, die wir eigentlich setzen wollen in der internen Kommunikation. Und dann muss ich da selbst eine Themenagenda haben und überlegen, über welche Instrumente spiele ich diese Themen oder setze ich einen Dialog in Gang. Und das erfordert eine sehr, sehr aktive Rolle der internen Kommunikation. Und ich habe das Gefühl, dass die hier und da aufgegeben wird.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man wahrnimmt, dass es nicht eine starre Rolle ist, sondern dass man da halt hin und her switcht. Und was ja auf jeden Fall an Gewicht zunimmt oder an Gewicht bekommt, ist halt eben diese Zuhörerrolle, weil sie inzwischen ganz andere Möglichkeiten hat als früher. Ne? Also man hatte ja früher einfach gar nicht so viele Tools, um zu gucken, was beschäftigt denn eigentlich meine Mitarbeitenden, wie du meintest. Ich konnte mich da mit denen auf dem Flur unterhalten oder mal in einer Veranstaltung in der großen, aber ich hatte natürlich nicht eine KI, die vielleicht scannt, an was für Themen bleiben denn meine Mitarbeitenden hängen und wo nicht. Und da muss man schon, denke ich, in eine Zuhörerrolle schlüpfen.
Auf jeden Fall.
Aber dann darf man auch nicht verpassen, wieder in die aktive Rolle zurückzuwechseln, um dann auch zu gucken, was mache ich denn damit? Weil es ist ja schön, wenn man zuhört und zuhört, aber man hört ja auch aus dem Grund zu, dass man die richtigen Impulse geben kann. Ich glaube, das ist einfach dann der Punkt.
Nein, das ist ja gerade bei den Themen, wie ich sie gerade nannte, Diversity oder Future of Work, das sind ja teilweise Themen, die wirklich auch konfliktiv sind irgendwie, wo es auch Gräben im Unternehmen gibt.
Ja, wo man auch schnell einfach mal irgendwie auch an dem, aus einem falschen Impuls heraus oder aus einer falsch verstandenen Blase, Diskussion in irgendeiner Blase oder so auf eine gewisse Art kommuniziert, aber vielleicht an seinen Mitarbeitenden vorbei kommuniziert, weil das gar nicht irgendwie die Leute sind, die den und den Aspekt teilen.
Ne? Genau, also. Aber genau, da muss ich irgendwie zuhören, ich muss wissen, in welche Richtung bewegt sich hier die Meinungsbildung und dann muss ich auch wiederum sehen, was hat denn unser Unternehmen hier eigentlich für eine Position und wie kriege ich jetzt die Diskussion im Unternehmen so gelenkt, dass wir hier alle, dass wir hier alle auf Kurs kommen irgendwie und ein gemeinsames Verständnis irgendwie bekommen. Ne? Ja, und da braucht interne Kommunikation eine sehr, sehr aktive Rolle und die darf es nicht aufgeben.
Ja. Was dann auch wichtig ist, ist, dass man eben auch eine Art Beraterrolle, denke ich, einnimmt. Für, und das hatten wir auch im Gespräch, für eben die ganzen Kommunikatoren in den Standorten vor Ort, weil die interne Kommunikation hat natürlich immer diesen globalen Blick auf alles. Aber wirklich nah dran sind die Kommunikatoren vor Ort und die muss man sich eben als Multiplikatoren zunutze machen. Und das hat Frau Teger auch betont, dass sie sich da in so einer erziehenden Rolle fast schon sieht, weil denen wollen sie eigentlich eher was an die Hand geben, um in ihrem Bereich dann die richtigen Impulse zu setzen und die richtige Kommunikationsstrategie zu fahren und die richtigen Themen zu finden. Da geht es dann vor allem, denke ich, um das Stichwort Relevanz. Das war auch so der Punkt, der bei uns im Gespräch sehr, sehr häufig fiel, den ja auch Frau Picher vorhin schon angesprochen hat. Was ist eigentlich persönlich relevant für die Mitarbeitenden? Nur was für die Mitarbeitenden persönlich relevant ist, liest der Mitarbeitende. Und Frau Teger hat da gesagt, das folgt eigentlich ihrer Sicht nach ganz einfachen Logik. Und aus dieser einfachen Logik, was relevant ist persönlich, daraus ergibt sich auch eine besondere Aufgabe für die interne Kommunikation.
Also ich denke schon, je näher es an dem Mitarbeitenden dran ist, desto relevanter. Tatsächlich die Kommunikation vom Standortleiter ist relevanter als vielleicht dann von einer Ebene irgendwo dazwischen. Das heißt, was wir schon inzwischen schauen, ist, dass wir Informationen dann eher ein Level runter zur Verfügung stellen und dies nochmal für sich ein Stück weit dann, ich will nicht sagen personalisieren, aber relevant wieder machen für den Mitarbeitenden. Also, dass wir weniger direkt Informationen senden an die Mitarbeitenden, sondern sagen, hier ist das Paket, nimm es, mach es, bereiche es noch mit den Informationen oder ergänze es mit, was bedeutet es für unser Geschäft, was bedeutet es für unser Land, und dann schicke es an den Mitarbeitenden, weil einfach wir gemerkt haben, wenn wir es so weit verbessern, dass es für alle 300.000 passt, dann verliert es eben Relevanz.
Ja, ist, glaube ich, sehr naheliegend. Ist, glaube ich, auch nicht wirklich neu. Ich glaube, das war schon immer so, dass Mitarbeiter als relevant natürlich das ansehen, was bei ihnen im unmittelbaren Umfeld passiert, und dass die direkte Führungskraft zum Beispiel die viel, viel wichtigere Informationsquelle ist als irgendwie die zentrale interne Kommunikation. Also wenn ich einen großen Veränderungsprozess im Unternehmen habe, dann renne ich sofort zu meiner Führungskraft und sage, was heißt denn das hier für uns? Wird es unser Büro in Zukunft noch geben? Wird unser Team kleiner oder größer? Oder was passiert denn hier? Das bespreche ich mit meinem direkten Vorgesetzten. Das ist also eine super wichtige Quelle. Und ich glaube, es ist jetzt in Zeit von, es hieß nicht Informationsflut, sondern wie hieß es?
Informationsüberlastung.
Informationsüberlastung, genau. Wird die Rolle der Führungskraft als dieser Multiplikator eben noch viel wichtiger. Und deswegen auch irgendwie unser Credo, dass die Disziplin der Führungskräftekommunikation als eine eigene Part der internen Kommunikation noch viel, viel wichtiger wird jetzt im digitalen Zeitalter. Also obwohl ich eigentlich viel mehr Möglichkeiten habe, meine Leute zu erreichen über digitale Kanäle, wird die Rolle der Führungskraft in der Vermittlung von wichtigen unternehmerischen Themen noch viel wichtiger.
Ja, und da ist es dann eben sinnvoll, wenn man als interne Kommunikation Informationspäckchen schnürt oder sowas, ne? Und die dann einfach, dass man die Führungskräfte brieft auf das, was sie weitergeben sollen, und dann aber auch nicht nur, würde ich sagen, diese Informationen dahin schmeißt, sondern eben sie auch befähigt, die richtig umzusetzen. Und dass die sich dann eben vor Ort, was weiß ich, die richtigen Interviewpartner suchen können oder die richtigen Anwendungsfälle oder die richtigen Best-Practice-Beispiele, dass du nicht irgendein Beispiel hast, sondern wirklich ein Beispiel, mit dem deine Leute was anfangen können.
Ja, genau. Deswegen auch die Zusammenarbeit mit so Standort-Kommunikatoren, also bei so einem großen Konzern wie Siemens kann ich mir das vorstellen, super wichtig, dass man immer versucht, vor Ort die Beispiele zu finden, die dann auch vor Ort verstanden werden. Weil wenn 500 Kilometer entfernt in der Zentrale, in der internen Kommunikation irgendwelche tollen Stories geschrieben werden, die aber hier vor Ort gar keine Relevanz haben, weil da mit den falschen Leuten und den falschen Beispielen gearbeitet wird, dann funktioniert das einfach nicht. Deswegen finde ich so eine regionale, lokale, interne Kommunikation immer super wichtig.
Und was Frau Tegel dann auch gesagt hat, was bei denen natürlich ein Vorteil ist, ist, dass sie diese ganzen Daten, die sie generieren durch diese digitalen Tools oder dieses digitale Tool, dass auch das natürlich eine Hilfe sein kann, klar, um dann so beratend tätig zu werden. Ne?
Ja.
Und dann hatte mich halt noch interessiert, was Sie denn da auch so aus dieser Datenanalyse gerade so für Aha-Momente mitgenommen hat. Und auch aus diesem ganzen, allgemein aus diesem personalisierten Newsfeed.
Wir haben jetzt erst vor kurzem eine Mitarbeiterbefragung gemacht zu Ihren Kommunikationsverhalten und was Bedürfnisse. Und da musste ich schon mit einem kurzen Seufzen feststellen, dass die meisten weiterhin E-Mails wollen. Ja, das hätten wir, glaube ich, gerne anders gesehen. Es ist tatsächlich vielleicht auch aufgrund der Informationsflut weiterhin, dass man so ein bisschen so das, ach, wenn das per E-Mail kommt, dann habe ich es in meiner Inbox drin und dann gucke ich es mir halt irgendwann an. Das ist vielleicht irgendwie noch so die Denke dahinter. Was ich, glaube ich, auch wir gemerkt haben, wir haben die Bereitschaft, intern zu personalisieren, ein bisschen überschätzt. Ich glaube, da sind Mitarbeitende also da ist die Person in seiner externen, in seinem privaten Umfeld noch eher dazu bereit zu sagen, ich gucke, was ich lesen will und wo. Und intern hat man vielleicht schon noch so ein bisschen mehr dieses, man wird mir schon sagen, was ich wissen muss.
Ja, ich glaube, da ist Siemens nicht allein mit den Erfahrungen. Aber ja, schon interessant irgendwie, wie man dann so auf die Basics zurückgeworfen wird, ne?
Ja, total. Ja. Und eben auch einfach zu sehen, dass es sich auch unterscheidet, wie ich halt vielleicht in meinem privaten Umfeld kommunizieren möchte oder ankommuniziert werden will. Oder wie aktiv ich da einsteigen möchte im Vergleich zu, wie das im Privaten ist, das im Arbeitsleben ist, so rum, dass man da doch vielleicht lieber einfach eben dieses, was auch ganz am Ende vom Gespräch mit Frau Picher gefallen ist, dieses Gebündelte haben will und auf einen Blick und doch schon mal aufbereitet und vorgekaut und dass ich da eben gerade nicht mich durchgucken muss und eher das vielleicht sogar als Belastung empfinde, diese Freiheiten zu haben.
Genau, das fand ich jetzt interessant, weil sie sagte ja irgendwie, das mit der E-Mail, das wäre irgendwie einfacher, weil dann ist das auch in meinem Posteingang und dann kann ich das ja irgendwie anklicken. Aber ich glaube auch, der wesentlichere Faktor ist, dass in dieser E-Mail, die nimmt mir eben ab, zu entscheiden, welche Information für mich wichtig ist und welche nicht, also das zu suchen. Ich gehe davon aus, dass das in dieser E-Mail drinsteht, dass das die relevante Information für mich ist und die entledigt mich eben von der Arbeit selbst im Intranet oder wie auch immer es heißt, zu suchen nach der für mich wichtigen Information. Also sind wir wieder an dem Punkt Curation, Content-Kuratierung. Leute wollen dann doch ein bisschen mehr geführt werden, vielleicht in der Kommunikation. Ja, es gibt irgendwie viel zu diskutieren und zu reden. Ich glaube, gibt es auch sicher noch neben Siemens viele Unternehmen, die wir hier als Best-Practice-Beispiel hätten nehmen können, was wir, glaube ich, auch aus Siemens heraus gelernt haben. Ich glaube, die sind irgendwie weit vorne in dem, was sie tun, aber das ist eben auch ein Lernprozess und ein stetiger Entwicklungsfluss. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wir haben trotzdem, Caro und ich, 5 Learnings im Vorfeld mal definiert und die gehen wir nochmal schnell durch, finden sich dann später auch auf unserem Blogbeitrag. Das Learning Nummer 1 ist, dass die interne Kommunikation als Abteilung auf jeden Fall ihre eigene Rolle anpassen muss. Wenn es immer mehr Absender im Unternehmen gibt, dann muss die interne Kommunikation zum Kommunikationsmanager mit einer echten Autorität werden. Und die Aufgabe ist dann eben, diesen Kommunikationsfluss zu managen, Inhalte sortieren, Kontexte herstellen und den zielgerichteten Gebrauch von Informationskanälen sicherzustellen. Learning Nummer 2. Die eigentliche Grundaufgabe der internen Kommunikation, die bleibt auch in der digitalen Welt erhalten. Und diese Grundaufgabe besteht darin, Themen zu setzen, Identifikation zu stiften, Veränderungen zu erklären, Führungskräfte zu positionieren. Diese Arbeit nimmt der internen Kommunikation niemand ab. Das alles ist und bleibt ihre Aufgabe. Und dafür braucht die interne Kommunikation mindestens ein Instrument oder Medium, das auch wirklich beachtet wird. Deswegen, da sind wir direkt bei dem dritten Punkt, dritten Learning, less is more und weniger ist wirklich mehr. Der Großrat, irgendwie diesen Satz wirklich ernst zu nehmen, Inhalte und Kanäle radikal zu reduzieren, auf das Wesentliche zu fokussieren und dafür zu sorgen, dass es auch bei aller Vielfalt ein Leuchtturmmedium oder ein Leuchtturminstrument in der internen Kommunikation gibt, das so wie früher, einmal muss ich es noch sagen, auch wirklich beachtet wird, von dem man ausgehen kann, das gucken sich die Leute an. Das funktioniert im Übrigen viel über Qualität. In der internen Kommunikation sitzen geschulte Kommunikatoren und die können Inhalte in der Regel besser aufbereiten, als das die breite Masse kann. Also seht zu, dass ihr echte Qualität liefert, Qualitätscontent liefert und der wird dann auch gesehen und gelesen und gehört. Viertes Learning, kenne deine Mitarbeitenden. Der große Vorteil der digitalen Kommunikation liegt ja in der Möglichkeit zur Individualisierung. Nutzt diese Möglichkeit aus, definiert konkrete Zielgruppen, analysiert ihre Bedürfnisse und passt dann die Kanäle und Inhalte auch entsprechend an. Und das fünfte Learning, auch eines unserer Credi. Digitale Medien nutzen, ja klar, aber auch immer wieder kritisch hinterfragen. Das ist eine stetige Entwicklung. Es gibt tolle Möglichkeiten zur Filterung, zur Fokussierung, aber das muss dann auch, die Software muss auch wirklich passgenau auf das Unternehmen und auf die Mitarbeiter zugeschnitten sein, so dass sie die auch wirklich nutzen können und wollen. Das ist, muss klare Strukturen und Richtlinien zur Nutzung geben. Und sich auch klar machen, die Dauerbeschallung und durch Push-Nachrichten durch digitale Medien-Apps und Social Intranets, das treibt die Informationsüberlastung eben nur voran. Spart euch das, versucht es einfach mal mit einer starken Mail pro Woche.
Ach, das war so ein schönes Schlusswort, ich will eigentlich gar nichts mehr sagen.
Dann lassen wir das jetzt.
Dann lassen wir das auch einfach und weisen nur noch mal kurz darauf hin, dass ihr die fünf Learnings auch auf unserem Blog findet, Zimmermann Editorial Magazin. Und dass ihr natürlich gerne auch immer Themenvorschläge schicken könnt, Kommentare schicken könnt, dass ihr unseren Podcast, so er euch denn gefällt, gerne auch abonnieren könnt. Und wir freuen uns auf nächstes Mal.
Genug der Informationen. Auf Wiederhören.